Samstagsuni im Sommersemester 2017. Einführung in den Islam. Dritter Vortrag. Professor Dr. Matthias Rohe. Scharia und Grundgesetz. Auf Kollisionskurs. Einführung in das islamische Recht.
Scharia ist so ungefähr das Gegenteil eines Gesetzbuchs. Es ist wirklich ein hochkomplexes System unterschiedlicher Normen, religiöse, rechtliche. Was ist der Unterschied zwischen beiden? Nicht der Anspruch auf Verbindlichkeit. Religiöse Normen wollen sich verbindlich und rechtliche Normen wollen sich auch verbindlich. Der Unterschied liegt in der Wirkungsweise. Religiöse Normen regeln das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Der Mensch ist persönlich verantwortlich, der einer Religion anhängt, gegenüber Gott, muss Rechenschaft ablegen, das Vorstellung haben wir im Christentum wie auch im Islam, im Jenseits. Die Sanktionen, die möglichen für menschliches Fehlverhalten im Diesseits, sind jenseitiger Natur. Und das unterscheidet die religiöse Norm fundamental von der Rechtsnorm. Rechtsnormen regeln das Verhältnis von Menschen untereinander im Diesseits, mit diesseitigen Konsequenzen, wenn jemand die Norm nicht einhält. Das ist so der Kernunterschied zwischen beiden. Kann auch der Islam zwischen diesen beiden unterscheiden? Ja. Schauen Sie in die alten Rechtswerke, schon die ersten, die uns überliefert sind, und Sie werden sehen, da kommen erst Kapitel über zum Beispiel Ritualpraxis, wie hat man sich für das Ritualgebet zu reinigen, wie ist es mit dem Fasten, wie ist es mit der Pilgerfahrt nach Mekka und ähnliches mehr. Und dann kommen so die nächsten Kapitel Kaufrecht, Eherecht, Strafrecht und solche Dinge. Also Sie sehen, auch die islamische Tradition kennt sehr wohl diese Unterschiede. So also der weite Begriff von Scharia, der im Übrigen im Koran ein einziges Mal auftaucht, in der 45. Sure in einer sehr unspezifischen Bedeutung, nämlich so sinngemäß der Weg zur Tränke, der Weg zur Wasserquelle. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass auf der arabischen Halbinsel, wo nicht sehr viel Wasser da ist und sehr viel Sand und Wüste, das ein positives Bild ist. Scharia ist ein positiv besetzter Begriff in dieser Konnotation. Und das beißt sich dann mit dem engen Verständnis von Scharia, das im Grunde nur dann die Problembereiche bezeichnet, die es nun tatsächlich gibt aus heutiger Sicht. Warum sage ich auch aus heutiger Sicht? Weil wir aufpassen müssen, dass wir nicht asymmetrisch betrachten. Das islamische Recht des 8. Jahrhunderts und das kontrastieren mit dem deutschen, mit dem europäischen Recht des 21. Jahrhunderts. Da muss jeder Vergleich schief gehen. Wenn wir vergleichen wollen, müssen wir so ungefähr wenigstens in der gleichen Zeit bleiben. Stellen aber fest, dass es in der Tat Problembereiche gab und gibt. Zum Beispiel die drakonischen Körperstrafen, die sich teilweise im Koran finden für bestimmte Delikte, das Handabhacken bei Diebstahl und ähnlichen Dingen mehr. Erfreulicherweise ist das mittlerweile in den meisten islamisch geprägten Staaten abgeschafft, aber es gibt noch welche, die das praktizieren oder auch neu eingeführt haben. Es ist das Familien- und Erbrecht, das keine Geschlechtergleichheit vorsieht, sondern so patriarchalisch durchgeformt ist, wie Rechte früher bis vor 50 Jahren auch hier in Europa. Klare Rollenverteilung der Geschlechter. Beide Geschlechter haben ihre Positionen, auch ihren Respekt in dieser Position, aber die Positionen sind nicht austauschbar. Wie ein berühmter muslimischer Dichter mal formuliert hat, der Mann muss hinaus ins feindliche Leben und dann geht es weiter und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder und ordnet weise die häuslichen Kreise. Jetzt war es doch kein Muslim, das war Schiller. Aber ich will damit nicht sagen, dass man das so einfach austauschen kann. Also jetzt machen wir mal Patriarchat und dann machen wir mal was anderes. Nein, es ist schon eine ganz große Errungenschaft, dass wir da hingekommen sind zu sagen, jeder nach seinen individuellen Präferenzen. Aber ich will damit sagen, auch die islamische Welt ist in der Lage, Entwicklungen durchzumachen und das tut sie auch, wie wir es hier auch in Europa hatten. Der Islam ist nicht das andere schlechthin, sondern der Islam ist ein Teil der Menschheitskultur. Und das gilt auch für das islamische Recht. Auch islamisches Recht ist Recht in dem Sinne, dass es den Anspruch hat und die Aufgabe hat, menschliches Leben in einer friedfertigen Weise zu organisieren. Ja, mit Vorschriften teilweise, die uns sehr widerstreben, Aber der Anspruch ist jedenfalls der, zu einer gesellschaftlichen Ordnung zu kommen. Das ist der Anspruch einer jeden Rechtsordnung. Also wir haben diese Problembereiche, drakonisches Körperstrafrecht, ungleiche Geschlechterverhältnisse. Ich will dazu noch Beispiele geben, wie man auch innerhalb des Islam da vorankommen kann. Auch das Staatssystem, zu dem ich noch etwas sagen werde, wenn da jetzt jemand einen Gottesstaat haben möchte, das beißt sich nun mit Sicherheit auch mit unseren Vorstellungen hier. Zum System des islamischen Rechts nur so viel. Es ist entstanden in vergleichsweise kurzer Zeit, in 200 Jahren ungefähr, vielleicht 300 Jahren, in einer sehr konkreten historischen Situation. Beginnend mit der politischen Erfolgsgeschichte, die sich anders als im Christentum, im Islam schon zur Zeit des Religionsstiftes ergeben hat. Mohammed, der im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel lebt, zunächst in Mekka, wo die ersten Offenbarungen kommen, sehr viel religiös, ethisch, Welterklärendes. Dann die spätere Zeit in Medina. Mohammed ist aus bestimmten Gründen gezwungen, Mekka zu verlassen, seine Geburtsstadt, und wird in die Nachbaroase gerufen. Es gibt eine Auswanderung, die Hijra, das heißt Auswanderung. Danach berechnet sich auch das islamische Jahr. Und dort in Medina entsteht schon auch eine politische Gemeinde. Und auf einmal sind diese Offenbarungen, die Mohammed empfängt, dann ganz handhaft. In dieser medinensischen Zeit kommen Offenbarungen über Rechtsfragen. Und der sehr freundliche Ton gegenüber Juden und Christen, den wir in Mekka hören, der wandelt sich, und es kommen deutlich abgrenzende Aussagen, auch solche Aussagen wie in der 9. Sure etwa, dass man die Juden und Christen bekämpfen solle, bis sie demütig Tribut bezahlen. Und bis heute ist im Grunde die muslimische Rechtslehre und auch die Theologie herausgefordert, mit diesen Dingen umzugehen. Jetzt habe ich den Koran, in dem steht, sehr freundlich, es geht zu den Juden, geht zu den Christen, von denen könnt ihr viel lernen, weil der Islam sich ja als Nachfolge und Korrektur des Judentums und Christentums sieht. Also seid freundlich zu denen, die sind auch freundlich zu euch, und hinterher kommen diese eher feindseligen Aussagen. Wie verhält sich das zueinander? Argumentationslogisch gibt es zwei Zugänge. Der eine Zugang sagt, das, was später kommt, abrogiert das Frühere, schafft es ab und nur noch das Spätere gilt. Wer so herangeht, wird zu anderen Religionen ein gespanntes Verhältnis aufbauen. Andere sagen, nein, diese scharfen Töne sind gemünzt auf eine ganz konkrete historische Situation im 7. Jahrhundert, als diese kleine, fragile islamische Gemeinde von außen bedroht wird, von anderen, die sich da zur Wehr setzen muss, so die Vorstellung, und in diese konkrete historische Situation hineinkommen diese Aussagen. Das heißt, Spezialitätsgrundsatz, das gilt nur für diese Situation und nicht für immer. Das Allgemeingültige, das Ewiggültige findet sich, so diese anderen, in den mekkanischen Aussagen zu dem Ganzen, die, wie gesagt, sehr freundlich klingen. Das heißt, es kommt schlicht und ergreifend auf die Interpretationszugänge derer an, die sich diesen Versen nähern. Wenn da jemand sagt, der Koran erklärt sich von selber und es ist alles völlig klar, manche Neosalafisten tun das, ein Muslim und Islamwissenschaftler hat mal formuliert, diese Art von Salafismus ist Islam für Idioten. Also Unterkomplex, darf man vielleicht sagen, ist diese Herangehensweise. Auch der Mensch, der Überzeugung ist, das sind von Gott gesetzte Normen, kommt nicht drum rum, sie zu interpretieren mit unserem schwachen menschlichen Verstand. Man kann sich bemühen, das Rechte zu treffen, aber wer weiß, ob so ist. Und vor dieser Herausforderung steht man auch im Islam und im islamischen Recht. Die Entwicklung des islamischen Staats, seiner Kultur, ist eine insgesamt große Erfolgsgeschichte. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten erobert man ein Weltreich, das von Andalusien bis an den Indus reicht und später dann noch darüber hinaus. Und es muss geordnet werden. Eine überwiegend nicht-muslimische Bevölkerung lebt dort und man muss gucken, dass man die Staatsfinanzen in Ordnung bringt, die Infrastruktur unterhält und. Und das geschieht eben auch und nicht zuletzt mit Hilfe des Rechts. Wir wissen über die Urgründe des islamischen Rechts herzlich wenig. Wir haben fast keine Dokumente aus dem 1. und frühen 2. Jahrhundert. Wir wissen aber, dass man im Grunde sehr vieles von dem schlicht übernommen hat, was schon da war. Von den Römern, von den persischen Sassaniden. Nämlich all das, was nicht im Widerspruch zu dieser neuen islamischen Lehre stand. Und es ist eine eigene Rechtsquelle, die da besagt, alles, was an jüdischem, christlichem Erbe, auch Rechtserbe vorhanden ist, gilt weiter, solange der Islam nicht etwas Gegensätzliches in die Welt gebracht hat. So beispielsweise im religiösen Bereich die Sitte, Buben zu beschneiden, um zu symbolisieren, die gehören dem Islam an. Das ist eine jüdische Sitte, wie wir wissen, und man leitet das eben ab aus dem Judentum, aus einer Stelle im Koran, in der drin steht, man solle so handeln wie Abraham und seine Söhne. Wir finden es im Recht der Vergeltung, dem Talionsrecht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das gilt heute noch in einzelnen islamisch geprägten Staaten. Das ist ein jüdisches Rechtserbe, das übrigens ein großer rechtshistorischer Fortschritt war. Ein Auge um maximal ein Auge. Das ist so eine Deckelung nach oben. Also die Gewaltspirale. Man kriegt so Sand ins Auge und Förmchen ins Gesicht und dann kommen so die schwereren Waffen und die Eltern mischen sich ein und zum Schluss liegt alles in seinem Blut da. Ich überzeichne etwas, aber das sind Dinge, es schraubt sich so hoch. Da haben wir diese Deckelung. Und das Revolutionäre, dieses Vergeltungsrecht kann man sich abkaufen lassen. Durch eine Blutgeldzahlung, eine Wehrgeldzahlung. Das wird dann in der Regel auch so gemacht. Also aus dieser Rache, aus dieser Vergeltung wird im Grunde eine zivilrechtliche Kompensation. Das ist welthistorisch schon ein großer Fortschritt und das ist etwas, was der Islam übernommen hat. In vielen Staaten hat man sich auch von diesem doch noch etwas archaischem System gelöst, aber in manchen Staaten ist es noch da und wie gesagt, es ist ein jüdisches Rechtserbe, das da aufscheint. In vielen Bereichen, sagt der Koran, sagen die anderen islamischen Quellen kaum irgendetwas, wie das Recht gestaltet werden soll. Verwaltungsrecht, Staatsrecht, bisschen was, ich sage noch gleich konkreter etwas dazu. Im Wirtschaftsrecht gibt es eigentlich nur zwei wesentliche Aussagen, nämlich man soll andere nicht übervorteilen, indem man etwa Wucher betreibt und man soll sich nicht auf Spekulationsgeschäfte einlassen, also da irgendwelche Blasen aufbauen, die dann nichts Reales hinter sich haben. Sie erinnern sich vielleicht 2009 im Osservatore Romano, das ist kein Islamistenblatt, war ein langer Artikel, der sich lobend über dieses islamische Finanzwesen geäußert hat, weil es nämlich eben versucht, wenn man es ernst nimmt, solche Spekulationen zu vermeiden. Und die Institutionen, die das tatsächlich betreiben und nicht nur so ein Label draufpappen, islamischer Whisky, das gibt's auch, aber die das wirklich ernst meinen, die sind relativ unbeschadet über diese Finanzkrise hinweggekommen. Also das sind durchaus Modelle, die wir weltweit finden, aber eben auch im islamischen Spektrum. Aber ansonsten haben wir da wenig an Quellen. Das meiste, was wir haben, betrifft, jedenfalls was die Regelungsdichte angeht, das Familienrecht, das Eherecht, das Erbrecht, noch Recht der Stiftungen, einzelne Teile des Strafrechts. Und auch da haben wir die unterschiedlichsten Auffassungen zu den Dingen. Es entwickelt sich unterschiedliche Schulen, manche sagen Rechtsschulen, schon in der großen einen Konfession des Islam, dem sunnitischen Islam, auch die Minderheitskonfession, jetzt zahlenmäßig die Schiiten, entwickeln ihre eigenen Schulen, die jeweils auch ihre Rechtsmeinungen entwickeln, die sich gegenseitig anerkennen, die aber zum Teil zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also Rechtspluralität ist eigentlich ein Markenzeichen des islamischen Rechts. Wir haben etwa ein Gerichtsdokument aus Damaskus aus dem 17. Jahrhundert. Eine Ehefrau möchte eine Scheidung haben. Das ist für Frauen sehr schwer im Gegensatz zu den Männern, die durch einseitige Verstoßungserklärung, Talaq, dreimal hintereinander das sehr zügig machen können. Frauen brauchen normalerweise gerichtliche Hilfe und da muss einiges an Gründen kommen. Diese Frau geht nun zu einem hanafitischen Richter und sagt, bitte erkläre meinen Mann für verschollen, der zahlt seit Jahren keinen Unterhalt, ist abgetaucht. Der Richter sagt, naja, nach meiner Schule musste 80 Jahre warten, dann kommt diese Verschollenheitserklärung. Aber geh mal zu meinem malikitischen Kollegen, der macht das, da dauert es nur ein Jahr. Also dieser Pluralismus wird ausgenutzt, um zu verträglichen Lösungen zu kommen. Wenn man also nur den Wortlaut dieser Rechtstexte liest, das ist schon manchmal sehr, sehr schroff. Aber wir sehen in der Alltagspraxis, dass nicht alle, aber dass viele Menschen sich bemühen, sanftere Lösungen daraus zu entwickeln. Und erst wenn wir uns auch diese rechtssoziologischen Befunde ansehen, bekommen wir ein wirklich realistisches Bild des Ganzen. Bis hin dazu, dass in vielen Regionen der islamisch geprägten Welt nicht nur islamisches Recht gilt, sondern örtliche Gewohnheiten. Und die sind manchmal sehr viel stärker als dieser gelehrten Islam. Also ich war schon im Jemen, ich war im Sudan, ich war in Afghanistan. Und in all diesen Ländern sehen Sie, dass die Macht der Regierung an den Grenzen der Hauptstadt endet. So ein afghanischer Präsident, der gilt als Bürgermeister von Kabul. Und das ist er de facto auch. Und auf dem platten Land haben wir es mit ganz anderen Mechanismen zu tun. Teilweise muss man sagen, zum Beispiel wären Frauen gut bedient in Teilen Afghanistans, wenn sie das bekommen würden, was ihnen die Scharia zubilligt im Sinne von islamisches Recht. Dort gilt nämlich Pashtunwali, ein uraltes Gewohnheitsrecht unter den Pashtunen dort, das im Grunde Frauen eher als Gegenstände behandelt als Rechtssubjekte. Und darauf ist übrigens der Islam stolz. Es wird berichtet aus der vorislamischen Zeit, Frauen seien in die Erbmasse gefallen, wenn der Mann gestorben ist. Und dann wurde bestimmt, mit wem sie jetzt zusammenzuleben haben. Sie haben kein eigenes Erbrecht bekommen. Das gibt ihnen der Islam in der vierten Sure, wo ein Frauenerbrecht festgelegt wird. Und dann kommt es halt drauf an. Da steht in der vierten Sure dann schon auch, dass die Frauen die Hälfte dessen bekommen, was die Männer erhalten, die jetzt im gleichen Verwandtschaftsverhältnis zum Verstorbenen stehen. Also die Tochter bekommt die Hälfte dessen, was der Sohn erbt und so weiter. Ist eine Ungleichbehandlung, ja? Aber man kann die Botschaft auch so lesen, wie es manche tun. Es ist zum ersten Mal der erkennbare Wille, Frauenrechte einzuräumen. In eine Situation des 7. Jahrhunderts hinein, wo die Leute das erstmal befremdlich finden. Und so nach dem Motto, wer die Botschaft dynamisch liest und sich nicht am Wortlaut festhält dieser Regelung, der kann sagen, na, im 21. Jahrhundert sind wir ein Stück weiter und im 21. Jahrhundert heißt es dann eben Gleichberechtigung. Ich komme kurz später noch mal ein bisschen darauf zurück. Ich will Ihnen damit demonstrieren, wie flexibel, wie vielfältig das islamische Recht sein kann und seine Umgebung. Und noch dazu, wir haben eine ganz neue Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert, wo wir eine Nationalstaatenbildung haben, auch in der Region dort, wo Gesetze kodifiziert werden, wo Institutionen geschaffen werden, Gerichtsaufbau. In vielen Ländern werden die Scharia-Gerichte abgeschafft und weltliche Gerichte eingeführt. Die Juristenausbildung wird oft zweigeteilt, also weltliche Ausbildung für fast alle Rechtsbereiche und nur noch im Bereich von Familien- und Erbrecht dieses religiös konnotierte Recht und Ähnliches mehr in sehr, sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Und das will ich Ihnen versuchen, an ein paar wenigen Beispielen zu illustrieren. Herrschaftssystem und internationale Beziehung. Wer soll herrschen in einem islamisch geprägten Staat? Der Kalif, so die ursprüngliche Idee. Kalif, Khalifa, heißt auf Arabisch Nachfolger oder Stellvertreter, nämlich Nachfolger Mohammeds in seiner Eigenschaft als Leiter der muslimischen Gemeinde. Und darüber gab es Streit, der zum Urtrauma des Islam geführt hat, nämlich zur konfessionellen Aufspaltung zwischen Sunniten und Schiiten. Man war sich nämlich nach Mohammeds Tod nicht einig, wer sein Nachfolger sein soll. Eine Gruppe hat gesagt, Mohammed hat das nicht geregelt, wir müssen uns selbst einig werden und hat dann einen verdienten Herrn namens Abu Bakr zum ersten Nachfolger, Khalifa, Kalifen gemacht. Wenn eine andere Gruppe gesagt hat, nein, Mohammed hat sich sehr wohl geäußert in einer bestimmten Situation und es kann nur einer sein, nämlich der Vetter und Schwiegersohn Mohammeds, Ali ibn Abi Talib, der angeblich dann auch nach Mohammed als erster den Islam angenommen hat. Diese Unterstützer Alis wurden dann später als die Partei des Ali bezeichnet. Und Partei heißt arabisch Schia. Das sind die Schiiten geworden. Während die anderen, die da diesen Abu Bakr aus ihren Reihen ausgewählt haben, von sich gesagt haben, wir handeln in der Tradition des Propheten, so hätte der das auch gemacht. Und Tradition heißt Sunna. Das sind die Sunniten. Also diese Spaltung ist letztlich eine Frage, wer ist der legitime Herrscher im Staat? Und die ist bis heute nicht einheitlich gelöst. Die Sunniten haben sich im Wesentlichen durchgesetzt, machtpolitisch. Schiiten gibt es einige wichtige Reiche in der Vergangenheit, die Fatimiden, seit dem 16. Jahrhundert Iran, wo die 12. Schia Staatsreligion ist. In weiten Teilen ist das sunnitische Herrschaftssystem das Herrschende geworden. Also es gab Kalifen. Es gab Zeiten, da gab es auf einmal schon drei Kalifen, wie beim Papsttum und so, im 10., 11. Jahrhundert. Und seit 1924 gibt es keinen wirklich ernstzunehmenden Kalifen mehr, nachdem das osmanische Kalifat, das letzte große Reich, zu Ende gegangen ist. Ja, es gibt noch diesen Herrn in Raqqa da oder wo er gerade steckt, aber das Maß seiner Anerkennung in der islamischen Welt ist überschaubar. Wir haben noch mal einen, den Kalifen von Köln, beziehungsweise sein Nachfolger. In den 90er Jahren gab es hier auch so eine Gruppierung, der Kalifatstaat, Khilafat Defleti, verboten aus guten Gründen. Da wurde nämlich gleich mal ein Rivalenkalif da umgebracht. Der Kalif sitzt, soweit ich weiß, seit einigen Jahren in einer Gefängniszelle in Istanbul. Also das Kalifat ist räumlich einigermaßen überschaubar. Und Das andere nimmt Gott sei Dank gerade auch wieder ab. Was sagt das Recht zum Herrschaftssystem? Der Koran, es gibt eine Stelle, Sure 4, Vers 59. Da heißt, gehorcht Gott und dem Gesandten, Mohammed ist gemeint, und denen unter euch, die zuständig sind oder die zu befehlen haben. Ja, aber wer ist das? Wenn es nicht der Kalif ist, seit 100 Jahren und länger wird diskutiert, was ist es dann? Es gab eine bahnbrechende Schrift eines ägyptischen Gelehrten, Islam wa Usul al-Hukm, der Islam und die Grundlagen der Herrschaft von 1925, der versucht hat, darzutun, dass der Islam keinen politischen Machtanspruch erhebt. Das war damals ein Skandalbuch. Er hat auch seinen Richterposten verloren, Ali Abd al-Razib. Aber es ist eines der einflussreichsten Werke in der islamischen Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts geworden. Und wir haben Muslime in Bosnien, in der Türkei und in vielen anderen Teilen der Welt, die sagen, der Islam ist offen für Herrschaftssysteme und das geeignete Herrschaftssystem für das 20. und 21. Jahrhundert sei die Demokratie. Sie können auch das islamisch begründen, wenn nämlich das gewählte Parlament diejenigen sind, die zuständig sind zur Verwaltung der Angelegenheiten. Das geht. Und man kann Krieg führen nach außen oder man kann friedlich zusammenleben. Auch das islamische Recht kennt in seinen Urgründen kriegerische Auseinandersetzungen, die da reflektiert werden. Es gibt ein Haus des Islam, eine Welt des Islam und ein Haus des Krieges, mit dem man im Konflikt steht. Übrigens, die christlichen Reiche Europas haben das vergleichbar gesehen zu dieser Zeit. Aber man hat auch schon relativ schnell dann eine weitere Kategorie entwickelt, die Darul Ahd oder Darul Sulh, also das Haus des Waffenstillstandes, des Friedensvertrages. Man kann also durchaus schiedlich friedlich mit seinen Nachbarn leben, wenn man solche Verträge abschließt. Und diese alte, über 1000 Jahre alte Lehre dieses Hauses, na, das ist jetzt keine islamische Herrschaft, aber mit denen kann man schiedlich friedlich leben. Diese Lehre besagt, dass der Muslim, der in einem solchen Territorium lebt, auch aus eigenen Glaubensgründen verpflichtet ist, die dort geltenden Gesetze einzuhalten. Er genießt dort Sicherheit, er kann dort existieren und deswegen ist er verpflichtet, das dort geltende Recht zu respektieren. Wohlgemerkt, das ist ein Satz der Scharia. Und etwa der Zentralrat der Muslime in Deutschland beruft sich auf diesen Satz in seiner Charta, in seiner islamischen Charta von 2002. Und viele andere tun das und knüpfen eben an diese alte Lehre an. Warum sage ich das? Nun, weil wir gelegentlich auch sich wissenschaftlich gebende Umfragen haben, die Muslime, Musliminnen befragen, was ist ein wichtiger Scharia oder Grundgesetz. Ich dachte lange Zeit, man kann keine falschen Fragen stellen, sondern nur falsche Antworten geben. Aber man kann auch falsche Fragen stellen. Und das ist eine. Warum? Weil sie einen Konflikt voraussetzt, der bestehen kann, aber nicht bestehen muss. Na, wer dieser Lehre folgt, der gute Muslim, gehorcht den Gesetzen des Landes, in dem er sicher leben kann, dann haben wir diesen Gegensatz nicht. Dann kann auch ein Muslim sagen, Scharia ist mir wichtiger als das hier geltende Recht. Wie lange leben wir? 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80. Und die Ewigkeit, das kann sich hinziehen. Also wenn man da abwägt, ist vielleicht das wichtiger, dass man sein Seelenheil im Auge behält. Übrigens, die Evangelischen unter uns kennen bestimmt Artikel 16 der Confessio Augustana, also des immer noch gültigen Glaubensbekenntnisses von 1530. Falls nicht, gucken Sie mal rein im Reformationsjahr. Man soll der Obrigkeit gehorchen, aber wenn sie sich gegen Gottes Gesetze stellt, muss man im Zweifel Gott mehr dienen als den Menschen. Ja, aber trotzdem sind das nicht alles Verfassungsfeinde, weil dieser Gegensatz eben so nicht bestehen muss. Das gilt aber für Muslime ganz genauso. Thema Glaubenswechsel, auch eins der heiklen. Abfall vom Islam, Apostasie. Koran steht da zu nichts Klares, außer dass es im Jenseits eine schwere Strafe dafür geben wird. Der Franke würde dann sagen, schauen wir mal. Im Diesseits, da gibt es nun eine Aussage Mohammeds. Faqtulul Murtad, tötet den Apostat. Das klingt klar. Und leider wurde es auch gelegentlich praktiziert. Selten, selten in der Geschichte vor allem. Wie kann man mit diesem Satz umgehen? Und es gibt zwei Möglichkeiten, ihn zu entschärfen, wenn ich das so formulieren darf. Eins ist klassische Quellenkritik, die etwa der Großmufti, Verstorbene von Ägypten, Tantawi, benutzt hat, nämlich, hat Mohammed das denn überhaupt gesagt? Woher wissen wir denn das? aha, da gibt es vor jeder solchen Überlieferung eine Überlieferungskette. Es hat mir der berichtet von dem, von dem, von dem und so. Und es geht dann bis zu Mohammed zurück. Aber wenn das nur ein paar wenige sind, die diese Berichte überliefern oder gar nur immer einer von einem, dann kann da leicht ein Fehler reinkommen. Ne? Stille Post, das kennen wir alle. Und deswegen gelten solche Überlieferungen als schwach, also Authentizität mehr als zweifelhaft. Und, so der Schluss dann, auf eine so unklare Quelle kann man keine solche drakonische Strafe stützen. Also weg damit. Andere sagen, was ist denn eigentlich der Sinn, selbst wenn es authentisch ist, dieses Verbots des Religionswechsels? Historischer, interpretativer Ansatz. Aha, das stammt aus Zeiten, in denen die kleine muslimische Gemeinde in kriegerischen Auseinandersetzungen mit einer Umgebung ist und es immer wieder passiert, dass Leute die Front wechseln. Ne? Muslime, die Muslime geworden sind, dann fallen sie wieder ab und kämpfen von hinten dann gegen dieses kleine, fragile Gebilde an. Also es ist nicht der Wechsel der Religion als solcher, sondern der bewaffnete Aufstand gegen die Staatsgewalt, der hier unter Strafe gestellt wird. Und das lässt sich noch zusätzlich begründen mit dem Umstand, dass Frauen nicht getötet werden sollen, die vom Glauben, vom islamischen Glauben abfallen, sondern die soll man einsperren. Mit der Begründung, die tragen ja keine Waffen. Also ausnahmsweise hilft das Patriarchat an der Stelle mal. Aber Sie sehen auch, das ist eine plausible historische Deutung des Ganzen und damit wird es letztlich zum weltlichen Delikt des Hochverrats. Das ist auf der ganzen Welt strafbar. Todesstrafe ist immer noch selbstverständlich diskussionswürdig. Aber der Religionswechsel als solcher steht nicht mehr unter Strafe. Auch hier sehen Sie ein erhebliches Maß an Flexibilität. Last but not least, es betrifft, nein, nicht 50% der Menschen, es betrifft 100% der Menschen. Frauenrechte, Geschlechterverhältnis. Das islamische Recht ist in seiner traditionellen Form, und die gilt noch in vielen Ländern mit starken Schattierungen fort, patriarchalisch geprägt. Der Mann ist zuständig für die Außenvertretung, er muss alleine Familienunterhalt liefern, das ist auch einer der wenigen Scheidungsgründe für Frauen, wenn der Mann nicht zahlt. Die Frau ist zuständig für den Haushalt, hoch geschätzt in ihrer Rolle als Mutter insbesondere, der Kinder, klare Rollenverteilung. Das reflektiert das Recht. Aber an vielen Stellen haben wir seit 100 Jahren erhebliche Reformen. Die Türkei hat das Frauenwahlrecht eingeführt, 10 Jahre vor Frankreich und deutlich vor der Schweiz. Also die Welt ist auch an der Stelle nicht ganz eindimensional. Und auch hier kann man durch Interpretationen vorankommen. Tunesien ist am weitesten gegangen, das ist das Land, das sich jetzt nicht vom islamischen Recht gänzlich abgekehrt hat, wie die Türkei, Albanien, Zentralasien, sondern die gesagt haben, nein, wir bleiben bei Scharia, aber wir haben eine neue Sicht auf die Scharia. Ein Beispiel, das Verbot der Polygamie. In Tunesien ist das strafbar. Und es gibt nur noch gerichtliche Scheidungen für beide Ehegatten gleichermaßen. Wie kommen die zum Verbot der Polygamie? Im Koran steht in der 4. Sure an 2 Stellen was drüber. Man könne anfangen, 2, 3 oder 4 Frauen nehmen als Mann. Da geht es so um Waisenversorgung und Witwenversorgung. Ne? Das ist so der Kontext. Man muss sie gleich behandeln, diese mehreren Frauen. An einer späteren Stelle heißt dann, ja, man muss sie gleich behandeln, aber das werde wohl nicht gelingen, wenn man sich auch noch so sehr bemüht. Nun verfüge ich da nicht über Expertise, aber ich stelle mir es wirklich schwer vor. Der traditionelle Zugang ist der, naja, Polygamie ist nun mal zulässig, aber man soll sich wenigstens bemühen um Gleichbehandlung. Der tunesische Gesetzgeber sagt, nein, die Gleichbehandlung ist der Kern des Ganzen, ne? Sonst geht's nicht. Aber heute geht's nicht mehr mit Gleichbehandlung, also verboten. Einfach eine Neugewichtung dieser beiden Verse, die inhaltlich in einem gewissen Spannungsverhältnis stehen. Es geht. Und Sie sehen an all diesen Dingen, es kommt sehr auf das Vorverständnis der Interpreten an. Ich will nicht sagen, dass man mit Scharia und mit islamischem Recht alles und jedes machen kann, aber vieles, vieles ist möglich. Scharia in Deutschland. Sie erinnern sich, wir unterscheiden und müssen unterscheiden zwischen Recht und Religion. Was die Religion des Islam angeht, so fällt sie unter die Religionsfreiheit. Wir sind ein säkularer Staat, aber Säkularität heißt, und das verstehen manche Muslime miss, in anderen Ländern vor allem, Säkularität heißt keineswegs Religionsfeindschaft. Säkularität heißt in Deutschland ganz im Gegenteil eine religionsoffene Verfassung. Religion darf im öffentlichen Raum sichtbar werden und stattfinden. Wir haben konfessionellen Religionsunterricht in vielen Schulen Deutschlands und. Wir haben vielfältige Kooperation zwischen beiden. Wir haben nur getrennte Machtsphären. Säkularität heißt, der Staat ist religiös neutral. Säkularität heißt, der Staat muss alle Religionen und Weltanschauungen gleich behandeln. Und Säkularität heißt, die Religionen haben keinen Machtanspruch im staatlichen Gefüge. Und das sind die Errungenschaften der Säkularität. Manche sagen dann übrigens kürzlich auch ein sogenannter Sachverständiger im baden-württembergischen Landtag, er war von der AfD eingeladen, der Islam könne doch gar nicht trennen zwischen Politik und Religion. Ich habe mir dann erlaubt zu fragen, warum das wichtig ist. Das Christentum tut das auch nicht. Wir haben Parteien, in denen das C aufscheint im Parteinamen. Wir haben in den Parlamenten bei den ersten und letzten Fragen, Präimplantationsdiagnostik, menschenwürdiges Altern, Sterbehilfe, selbstverständlich auch religiöse Sachverständige, die ihre Stimme da abzugeben haben zu diesen Themen. Also das religiöse Argument hat natürlich seinen Platz auch in der politischen Debatte. Wir trennen aber Religion und Staat. Und das kann der Islam auch. Also schon wieder das Thema, falsche Fragen gestellt, falsche Antwort gegeben. Wir müssen genau hinschauen. Das müssen wir vor allem tun, um den inneren Frieden nicht zu gefährden. Der wird nämlich nicht nur durch Extremisten gefährdet, sondern er wird auch dadurch gefährdet, dass wir Menschen zu Extremisten machen, die es gar nicht sind. Aber dazu komme ich gleich nochmal ein bisschen näher. Also Religionsfreiheit ist allen einzuräumen und übrigens der Minderheit genauso sehr wie der Mehrheit. Das verstehen manche miss. 2010 gab es eine repräsentative Umfrage in Deutschland, also noch in der Vor-Sarrazin-Ära. 57% der Deutschen haben sich dafür ausgesprochen, die religiösen Rechte von Muslimen spürbar einzuschränken. Das ist nicht die Position unserer Verfassung. Jetzt kann man sagen, aber das ist eine demokratische Mehrheit. Stimmt, aber Demokratie ist nicht alles. Auf der anderen Seite der Medaille ist der Rechtsstaat. Und wenn die beiden im Gegensatz zueinander geraten, und das kann passieren, dann steht der Rechtsstaat über der Mehrheitsentscheidung. Das ist überall in Europa so, nur nicht in der Schweiz. Deswegen kommt es zu diesem Artikel 72 Absatz 3, das Minarettverbot, das in der Verfassung, in der schweizerischen Verfassung war dringend erforderlich. Sie hatten nämlich schon 4 Stück und ein 5. hat gedroht. Sei es drum, darüber wird der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg irgendwann mal wahrscheinlich zu befinden haben, ist mit Sicherheit ein Verstoß gegen Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Aber wie gesagt, in Deutschland, in den anderen Teilen Europas herrscht der Rechtsstaat und die Mehrheit darf nicht der Minderheit ihre verfassungsmäßig verbürgten Rechte wegnehmen. Da kommt dann manchmal noch das Argument, also wenn Muslime hier eine Moschee bauen wollen, ja, aber wo sind die Kirchen in Saudi-Arabien? Und die Frage ist berechtigt. Es ist ein beklagenswerter Umstand, dass in einigen Teilen der islamisch geprägten Welt die Religionsfreiheit mit Füßen getreten wird. Und nicht zuletzt bei unserem großen Verbündeten Saudi-Arabien. Die Menschenrechtsbilanz ist so miserabel mindestens wie die des Iran. Aber können wir daraus für Deutschland Schlüsse ziehen? Nach dem Motto, erst die Kirche in Mekka und dann die Moschee hier? 2 Fehler würden wir dann begehen. Einmal, wir würden Menschen hier für Dinge verantwortlich machen, für die sie nicht verantwortlich sind. Darauf haben sie keinen Einfluss. Und die Sippenhaft ist ja aus guten Gründen aus der Mode gekommen. Und Punkt 2, wir würden uns selbst unseren Boden unter den Füßen wegziehen. Verfassung, das ist ein Stück Papier, wenn sie nicht mit Leben erfüllt wird, wenn sie nicht im Alltag erfahrbar wird. Das gilt für das ganze Recht. Also es muss sich gerade da bewähren, wo es ein bisschen eng wird. Und deswegen müssen wir ernst machen mit der Religionsfreiheit. Nur dann können wir auch zu Recht kritisieren, was in anderen Teilen der Welt da schiefläuft. Also wir müssen den eigenen Laden, wenn ich das so sagen darf, sauber halten. Und das ist nicht immer leicht. Ich bin im Gespräch mit einigen Gerichtspräsidentinnen und Präsidenten gewesen. Wenn ihr Gericht mal in den letzten Jahren zugunsten einer muslimischen Partei entschieden hat, da kommt zum Teil sehr böse Post. Und relativ neu, mit Klarnamen, akademischen Titeln, in einem Duktus, der sich deutlich von der bisherigen mitteleuropäischen Schriftkultur abhebt. Da kommen schon solche Dinge auf, die bedenklich sind. Und umso wichtiger ist, dass das Recht an der Stelle klar bleibt und sagt, auch die Minderheit bedarf gleichermaßen des Schutzes wie die Mehrheit. Das nur zum Thema Religionsfreiheit. Wir können gerne noch Beispiele erörtern, wenn Sie mögen später. Heikler vielleicht die Anwendung islamisch geprägter Rechtsnormen. Geht auch das hierzulande? Ne? Scharia in unseren Gerichtssälen. Ja, geht. Aber nicht, weil die reindrängt, sondern weil unser eigenes Recht die Tür öffnet. Wie das? Nun, nicht im Strafrecht, nicht im öffentlichen Recht, wenn der Staat Hoheitsrechte ausübt. Aber in privaten Rechtsbeziehungen. Na, stellen Sie sich vor, dass Menschen, Iraner, ein iranisches Ehepaar, die haben eine Scheidung im Iran hinter sich, nach dortigem Recht, leben jetzt hier und möchten, dass diese Scheidung anerkannt wird hier im Inland. Können wir das machen? Wiederum, der Jurist kommt drauf an. Ich sage gleich, wie, auf was es ankommt. Aber im Prinzip geht's. Warum? Weil unser eigenes Gesetz, unser Parlament hat beschlossen, ja, in diesen privaten Rechtsbeziehungen wenden wir in gewissem Umfang auch fremdes Recht an, weil die Leute sich darauf verlassen, dass einmal geschaffene Rechtsbeziehungen nicht durch Ortswechsel auf einmal nichtig werden. Oder weil die Leute damit rechnen, auch wenn sie im Inland leben, dass ausländisches Recht angewandt wird. Na, heute im Standesamt da in Freiburg, wenn da ein französisches Paar heiraten will, die werden hier nach französischem Eherecht verheiratet. Weil unser eigenes Gesetz das so vorsieht. Also es ist unsere Entscheidung, es so zu tun. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass da ein Ergebnis rauskommt bei diesem fremden Recht, das so mit unseren fundamentalen Einstellungen im Widerspruch steht. Ja, denken Sie an dieses einseitige Verstoßungsrecht der Ehefrau, gegenüber der Ehefrau. Völlig undenkbar aus Sicht des deutschen Rechts. In solchen Fällen können wir dann auch die Tür wieder zumachen. Wenn wir feststellen, das ist ein Ergebnis, das mit grundlegenden Rechtsüberzeugungen hierzulande in Konflikt steht, dann werden wir eben das eigentlich anwendbare fremde Recht doch nicht anwenden. Aber da muss man genau hinschauen. Das ist das schwierige Alltagsgeschäft. Die Ehefrau, die Iranerin, die hier die Scheidung anerkannt haben möchte, die sie im Iran bekommen hat. Ja, das iranische Recht ist ihr gegenüber ungerecht. Der Mann kann ganz leicht das machen und sie kaum. Aber jetzt ist sie hier. Sie will die Anerkennung, sie will wieder heiraten. Ihr Aufenthaltsstatus hängt davon ab. Wenn wir jetzt sagen, mit sowas wie einseitiger Verstoßung machen wir uns die Hände nicht schmutzig, du arme Frau, du bist das Opfer einer Menschenrechtsverletzung, dann machen wir es halt nochmal, indem wir deine Rechte selbst nicht anerkennen, dann, wenn du das haben möchtest. Ne? Sie will doch die Anerkennung dieses Ergebnisses haben. Und da gibt es jetzt Leute, die sagen, egal, Talak, einseitige Verstoßung, damit wollen wir nichts zu tun haben, Konsequenz, diese Frau muss in Deutschland, wenn es so wäre, nochmal ein Scheidungsverfahren in Gang bringen, gegenüber einem Mann unbekannten Aufenthalts im Iran. Stellen Sie mal die Klage zu. Das dauert 2 Jahre, bis Sie die öffentliche Zustellung haben und. Bis dahin ist der Aufenthaltsstatus weg. Also, das ist so eine Haltung, die die Menschenrechte gegen ihre Träger kehrt. Man hält die Flagge der Menschenrechte ganz hoch, so mehr zur Selbstdarstellung, und guckt nicht, was rauskommt im konkreten Fall. Und deswegen, was wir hier versuchen, und es ist unser Gesetzgeber, der das so vorschreibt, ist zu verhindern, dass Menschen zwischen die Mühlsteine konfligierender Rechtsordnungen geraten. Und wo wir das können, tun wir es dann auch. Ohne, dass wir jetzt hier unser Recht durch Scharia ersetzen möchten, wie so manche uns dann vorwerfen, wenn wir schlicht und ergreifend das anwenden, was der deutsche Gesetzgeber so vorgesehen hat. Im Übrigen, das ist nicht das einzige Spielfeld. Wir haben noch andere Spielfelder der Anwendung islamisch geprägter Vorstellungen. Im Rahmen des deutschen Rechts. Der Bundesgerichtshof hat mittlerweile islamische Eheverträge anerkannt. Na, wenn der künftige Ehemann der Ehefrau verspricht, du bekommst eine Brautgabe in Höhe von, was weiß ich, 20.000 Euro oder so, das darf man. Denken Sie an islamisches Wirtschaften. Wir haben jetzt eine neue erste Bank mit Vollbanklizenz, die Kuwait Türk Bank. Wir haben islamisches Investment. Das darf man. Es gibt ja auch Öko-Banking. Wem sage ich das in Freiburg? Es gibt alles Mögliche an ethischen Anlagemöglichkeiten. In den USA bin ich mal auf einen Ave-Maria-Fonds gestoßen. Sehr zu loben. Die unterstützen nämlich aus ihren Erträgen notleidende juristische Fakultäten. Also insofern, ihre Kreativität ist auch da keine Grenze gesetzt. Das heißt, es gibt ganz unanstößige Teile auch islamischen Rechtsdenkens. Das ist völlig vereinbar. Und dann gibt es die anderen auch, ja. Ganz zum Schluss noch sehr kursorisch, wie positionieren sich nun Musliminnen und Muslime zu diesen Rahmenbedingungen? Und wir haben mittlerweile ganz verlässliche Aussagen aus der Zusammenschau von Studien. Ich habe mir erlaubt, jetzt ist es weg, egal. In meinem Büchlein zum Islam in Deutschland aus dem vergangenen Jahr habe ich, denke ich, zum ersten Mal für Deutschland sämtliche seriösen Meinungsumfragen, Studien versucht zusammenzuführen, inhaltlich auf diese Fragen. Wir werden sagen können, der allergrößte Anteil der Muslime, Muslimen, die hier leben, sind, ja, das sind diese merkwürdigen Leute, ne? Die wachen nicht auf wie ich morgens und überlegt sich als erstes, was ist mein Verhältnis zum demokratischen Rechtsstaat, sondern mehr so, was kommt heute auf mich zu im Alltag, wie kriege ich die Kinder in die Schule und so. Also Leute wie du und ich, ne? Die sagen unreflektiert Ja zu dem System, passt schon. Nicht das Steuerrecht, wer mag das schon, aber so die Rahmenbedingungen, das passt so. Ne? Und das ist die Haltung auch der übergroßen Mehrheit der Muslime in diesem Lande. Demokratieaffinität liegt bei 80%. Protestanten bei 88%, Katholiken bei 84%, Ostdeutsche bei 78%. Also 80%, das sind auch die Areligiösen. Also insofern bundesdeutsche Normalität. Dann haben wir allerdings Leute, nicht so zahlenmäßig viele, aber sehr lautstark, werden auch gerne gehört von manchen, Ex-Muslime oder Islamkritiker nennen sie sich manchmal, die letztlich sagen, Islam und Demokratie, Rechtsstaat, das geht nicht zusammen. Man muss sich entscheiden, das eine oder das andere. Na, das sind Protagonisten, ich erlaube mir Namen zu nennen, die nennen meinen gelegentlich auch in weniger freundlichen Kontexten, Herr Abdessamad, Frau Kelleck und solche Leute. Ich habe großen menschlichen Respekt vor deren persönlichem Schicksal. Na, die haben ihre Religion von einem sehr hässlichen Gesicht gesehen. Und dass sie nicht mehr mögen, dafür habe ich alles menschliche Verständnis der Welt. Na, so eine Aufschreiliteratur, das lasse ich mir gefallen nach dem Motto, im Namen dieser Religion passieren solche Dinge. Das muss es geben, solche Stimmen. Aber wenn diese Stimmen wissenschaftlich daherkommen und dann sagen, und der ganze Islam ist so und er kann gar nicht anders, dann wird es fatal. Na, das ist unseriös, das ist nicht belegbar, das empirische Gegenteil ist belegbar. Das entwertet im Grunde das im Kern berechtigte Anliegen. Nichts gegen harte Kritik, ganz im Gegenteil. Auch im Islam gibt es Phänomene, die man wirklich hart kritisieren muss. Aber ihn pauschal zu essentialisieren, ne, die sind so, die können da nicht raus, das ist einfach falsch. Und auch schlecht für unser Zusammenleben. Allerdings, diese Sicht hat ihr Pendant bei den Islamisten. Entschuldigen Sie, dass ich diese Vokabel gebrauche. Es gibt Muslime, die hassen Sie, weil sie sagen, nur unsere Religion wird hier mit Extremismus von der Bezeichnung her in Verbindung gebracht. Aber es ist ja gut, wenn zwischen Islam als Religion und Islamismus als ihr extremistischer Missbrauch unterschieden wird. Und das ist, glaube ich, das, was hinter der Vokabel steckt. Also es gibt die Leute, die sagen, Demokratie, das ist nichts für den Islam. Wir haben die gottgemachten Gesetze. Dieses menschengemachte Recht da, mal so, die haben beides nicht verstanden. Ne? Die haben nicht verstanden, wie sie diesem göttlichen Recht sich annähern müssen, nämlich durch ihren oft dann eher mäßigen Verstand. Und das andere haben sie auch nicht verstanden. Sei es drum, es gibt die. Und es gibt sie sogar in gewalttätiger Ausprägung. Auch da muss man aufpassen übrigens. Ne? Es gibt diesen Neosalafismus, der so harmlos daherkommt. Ne? Die jungen Männer, Bart hier kurz, da lang wie der Prophet, Dreiviertelhosen, die lernen auch Reiten und Bogenschießen. Das sind die Tugenden des 7. Jahrhunderts, die wir hier dringend brauchen. Die nehmen zum Zahnputzen so ein Miswak, so ein Palmschüssling da statt einer Zahnbürste. Habe ich mal probiert, kann man machen. Ich nehme wieder die Zahnbürste, aber egal. Also die versuchen halt einfach so zu leben wie der Prophet damals. Sie achten streng darauf, dass das Smartphone nur die Marke des Propheten ist. Und ansonsten tun die keinem was. Also da gibt es schon auch Stimmen, die sich sehr deutlich gegen Gewaltanwendung aussprechen. Dann gibt es allerdings das Gegenteil, nämlich die wirklich Gewalttätigen. Die Gefahr ist evident. Und es gibt den politischen Salafismus, Neosalafismus, der auch gefährlich ist. Die werden nicht alle gewalttätig, aber so die Schwelle zur Abwertung der anderen ist auch da schon überschritten. Und das ist ein großes Problem. Wir reden hier über insgesamt wahrscheinlich so 10.000 Leute in Deutschland, von 4,5 Millionen wohlgemerkt. Aber die Gruppe, dass sie gefährlich sein kann, das haben wir in den letzten Jahren ja leidvoll erfahren müssen. Es gibt Traditionalisten, das sind nicht selten Vertreter von muslimischen Organisationen, die sehr verständigungsbereit sind, was Integrationsfragen angeht. Die wollen die Jugend von der Straße haben, dass sie eine gute Ausbildung kriegt und Ähnliches mehr. Die sind deutlich gegen Gewalt. Geschlechterverhältnis, also da geht es manchmal schon noch ganz schön patriarchalisch zu, vielen Moscheevereinen und Ähnliches mehr. Also das ist noch ein großes Thema, denke ich, für Muslime und für die gesamte Gesellschaft der nächsten Jahrzehnte. Und dann gibt es die, die ich als die wirklich auch Einheimischen bezeichnen würde, die sich selbst definieren als Muslimen und Muslime in diesem Land, integraler Bestandteil dieser Bevölkerung, die wir jetzt haben in unseren Seminaren für islamische Theologie. Ja, die diskutieren nicht mehr, ja, darf sich eine Frau von einem männlichen Chirurgen operieren lassen? Ja, warum denn nicht? Also das sind solche neuen Gaga-Diskussionen, darf ich das so sagen, die in der Vergangenheit gar keine Rolle gespielt haben, sondern die diskutieren eher, was ist eigentlich unsere Position zu Präimplantationsdiagnostik, zu Klimawandel und Klimaerhaltung, zu fairen Handelsbeziehungen in der Welt und. Kann ein Staat auch dann islamisch sein, wenn sein Staatsoberhaupt nicht Muslim ist? Also was macht eine Rechtsordnung zur islamischen? Und da haben wir einen schönen Spruch aus Bosnien schon vor 100 Jahren, wo einer gesagt hat, der Glaube eines Staats ist seine Gerechtigkeit. Und wenn er ungerecht ist, dann ist er ungläubig. Das heißt, es wird deutlich gesagt, der Staat hat seine eigenen Aufgaben. Der Staat hat für Gerechtigkeit für die Menschen zu sorgen und nicht irgendwelche Religionen durchzusetzen. Das heißt, das sind Positionen, die von den Inhalten her denken. Also was will eigentlich der Islam? In dieser Sicht wird Islam zu einer Ethik. Dann wird die Scharia entkleidet ihres weltlichen Machtanspruchs. Es ist nicht mehr ein Gesetz, sondern es ist eine moralische Orientierungsgröße, an der man sich halten soll. Das ist diese neue Position, die sich dann auch problemlos einfügen lässt in unsere plurale, freiheitliche Gesellschaftsordnung. Das heißt, wir haben Leute hier auch im Lande leider, die sich vehement gegen unsere Ordnung stellen und die wir mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen müssen und zurechtweisen müssen. Wir müssen auch zusehen, dass ihnen nicht unnötig Leute zugespült werden. Und wir haben die anderen, die vielen, die Ja sagen zu diesem System und die wir brauchen als Brückenbauer in alle Communities mit hinein. Also ich denke, wir haben schon eine breite Mitte, aber die kann gar nicht breit genug sein in diesen unruhigen Zeiten. Und manchmal tun wir ja auch gut daran, wenn wir uns diesem Thema nicht so sehr angstbesetzt nähern. Ja, es gibt Bedrohungen, ja, es gibt Probleme. Aber wie hoch ist die Gefahr, dass man durch irgendeinen links-rechts-islamisch-terroristischen Akt umkommt im Vergleich zu der Gefahr, wenn ich die Glühbirne auswechsle und auf dem Wackelstuhl runterfalle? Also ich glaube, wir tun manchmal gut daran, da wieder ein bisschen runterzukommen und zu sagen, wo sehen wir tatsächlich Probleme im Alltag und wo haben wir einfach nur so dieses ungute Gefühl. Und ich schließe an dieser Stelle, bevor es dann in die Pause geht, mit dem Appell, lassen Sie uns diese Tage doch genießen. Das sind nämlich die guten alten Zeiten von übermorgen. Danke.